Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang A1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Moin zu Lebenstag 1, dem wir dabei im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop, soll man so nennen? Niemals zweite Liga, ich weiß es noch nicht. Wenigstens mal gewonnen nach 13 sieglosen Spielen. Gott sei Dank 2:0 gegen Heidenheim zu Hause. Wir haben gerade im Vorgespräch uns ja schon unterhalten. Erstmal vorneweg, ja, wir sind sehr zufrieden, alles gut, alles schön, aber die Saison ist noch lange. Viele Mannschaften haben auch gepunktet, ja. Und natürlich geht uns auch ein bisschen die Krawatte, Scoop, da müssen wir gleich mal einsteigen, aber wahrscheinlich müssen wir erstmal über das Spiel reden. Wir waren ja doch schon überlegen, die Hoffenheimer Gott sei Dank nicht den guten Tag erwischt wie gegen Stuttgart in Anführungsstrichen. Wir sind auch mal mehr gelaufen wieder. Oh Wunder, Freunde, mehr gelaufen, ne? Also, da muss ich direkt mal rausgucken für euch. 123 Kilometer zu 121 Kilometern. Und dann kann man auch mal Spiele gewinnen, nämlich 2:0, nachdem vorher Scoop. Ich glaube, wir hätten auch Tore geschossen, ne? Also was die da gemacht haben, unfassbar, aber jetzt erstmal zu dir.
Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. Ja, endlich 3 Punkte eingefahren. Du hast es gerade angesprochen, nach 13 sieglosen Spielen endlich mal wieder 3 Punkte geholt. Ja, lass uns das, oder ich halte jetzt mal einen Monolog. Lass uns das mal chronologisch anfangen. Sepp, was wir letzte Woche besprochen haben, was ich auch gerade für plädiert habe, dass irgendwas passieren muss, es passiert gar nichts, hat mich der Kapo der Ultragruppierung der Lügen gestraft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine super Rede, 4 Minuten vorm Spiel direkt. Okay, die Mannschaft hat die Rede jetzt selber nicht mitgekriegt, aber er hat ja die Rede ans Stadion gehalten. Überragend, ich hatte Gänsehaut bei der Rede, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Typ hat das echt klasse gemacht, war echt eine Motivationsrede für die Zuschauer im Weserstadion. Aber Sepp, da ist es auch wieder: Wer rettet wieder Werder Bremen? Die Fans retten Werder Bremen. Und es ist schon, wie gesagt, ich wollte das jetzt chronologisch aufbauen. Ins Detail gehen wir gleich noch, Sepp. Es ist, wie gesagt, wir gehen später darauf ein. Es ist wieder einfach nur Hanebüchen, dass die Fans wieder den Verein retten müssen. Dass die Spieler keine Eigenmotivation haben, obwohl der Trainer schon entlassen wurde, obwohl du Tabellen-17. Bist, dass da keine Eigenmotivation kommt, dass echt die Ultras da mit denen reden müssen. Also, es hat ein Treffen stattgefunden. Das hat der Capo ja bestätigt, auf jeden Fall. Also, ist da ja was passiert. Definitiv, was ich ja richtig gut finde. Ja, dann kommen sie gut ins Spiel rein, ja, und die beiden vergebenen Chancen, Sepp. Also, ich saß vor meinem Fernseher und habe nach diesen jetzt fange ich schon an zu stottern. Nach diesen vergebenen Chancen habe ich gesagt, Werder steigt definitiv ab. Weil wenn du diese Chancen nicht reinmachst, dann bist du ein Kandidat dafür, der direkt absteigt. Nicht durch die Relegation, sondern der direkt absteigt. Und das waren ja Chancen, das waren ja keine 100%, das waren 1000%ige Chancen. Und was der Milosevic da fabriziert, das geht doch auf keine Kuhhaut. Dann von Romano Schmidt. Ich finde, ich persönlich, jetzt selbst kannst du ja gleich auch was zu sagen, den ersten mit links finde ich sogar noch schwer. Das Tor ist leer, ja, aber er kommt in Stolpern und so weiter und so fort. Und der ist, glaube ich, nicht einfach, obwohl das Tor leer ist. Aber der Nachschuss ist eine absolute Katastrophe. Der Nachschuss ist noch niemals, da beleidige ich jeden Kreisligaspieler. Jeder Kreisligaspieler hat das Ding wenigstens aufs Tor gebracht. Ob der dann reingeht, ist eine andere Sache. Aber jeder Kreisligaspieler bringt den auf jeden Fall aufs Tor und der schießt den vors Außennetz. Also eine absolute Katastrophe. Also was habe ich mich da aufgeregt? Und da habe ich sofort gesagt, Abstieg ist besiegelt, wer solche Chancen vergibt. So, dann schöne Geschichten des Fußballs. Die beiden Protagonisten, die Scheiße fabrizieren, machen aber auch das 1-0. Und das ist natürlich grandios. Das ist natürlich eine Geschichte, die nur Fußball schreibt, muss man ganz ehrlich sagen. Super Flanke vom Schmid. Diese Flanke muss genauso kommen. Also er platziert die Flanke haargenau, wo sie hin muss. Milosevic im Rückwärtslaufen 27 Mal schwerer als den Ball, den er daneben geschossen hat, mit dem Kopf überhaupt noch hinzukommen, dann nach hinten sich so zu beugen und den Kopf zu machen. Am Anfang habe ich gesagt, ey, der Torwart muss den halten. Wie sieht der Torwart denn aus? Aber dann in Zeitlupe, ich glaube, der Torwart kann den gar nicht halten, weil er gar nicht damit rechnet, dass er noch da dran kommt und dann aus dieser kurzen Entfernung. Ja, dann Sepp Keketop wieder alleine auf den Torwart zugeht. Da knallt er den in die Weser. Der alte Schwede schiebt den auch einfach ganz normal an Torwart vorbei ins lange Eck, knallt den doch nicht in die Weser. Alter Schwede, da musste ich mich wieder aufregen. Und dann endlich das erlösende 2-0. Vorher Mio Backhaus, Strafraumbeherrschung wieder. Ne? Wenn da das 1-1 fällt, oh, ob er dann immer noch Kredit bei den Fans hat, weiß ich nicht. Aber zum Glück fällt da nicht das 1-1 und das 2-0. Der Junge von Heidenheim tat mir nur leid, den er dann für uns reingeköpft hat. Und dann war das Ding durch. Super Stadion. Sepp, aber wir können aber auch froh sein. Und jetzt komme ich zu dir und dann kommen wir zum Capo und so weiter und so fort. Wir können aber auch ganz ehrlich froh sein, dass unser Gegner am Samstag Heidenheim hieß, oder nicht?
Ja, wie gesagt, Gott sei Dank hatten die nicht die Form, weil manche haben es geschrieben, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, persönlich. Vorher 3-3 gegen Stuttgart, sicherlich auch das Heimspiel, das ist immer ein bisschen stärker, da ist ja vorher die Statistik auch genannt. Und wir müssen auch sagen, haben wir am Anfang mal ganz vergessen, wir hatten erst der Donnerstag aufgenommen, Freitag war die Pressekonferenz, der erstmal noch der Hinweis für euch, nächstes Spiel ist ja Sonntag, deswegen werden wir alle voraussichtlich dann auch Richtung Freitag wohl gehen mit unserer Aufnahme, um auch mal da die PK mitzubekommen. Viererkette, Skup. Viererkette,
ja, ja.
Notierung, genau. Ja. Ich nehme jetzt mal die Aufstellung hier vom Transfermarkt.de und zitiere die, dass sogar in einem 4-3-3 gespielt wurde. Also schon nicht so schlecht. Und dass er dann mit Stalin und Puertas in der Mitte und Krull und Romano aus außen, Milosevic dann als Mittelstürmer sozusagen und mit der Viererkette. Und man muss sagen, klar, gegen Heidenheim alles gut. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir dadurch jedes Spiel gewinnen. Gar keine Frage, aber wieder eine Viererkette und alle Siege waren mit Viererkette. Wir hatten das ja vorher schon mal erzählt, da war mehr um 4-2-3-1. Ja. Fand ich gut, hätte ich nicht gedacht. Ja. Auch so aufstellungsmäßig gut. Ich glaube, die haben es auch dann gut gemacht. Okay, dass man jetzt Grün nimmt, Justin, okay, kann man alles so machen. Ich habe aber auch einen Vorteil gesehen, das wollte ich mit dir nochmal besprechen, Scoop. Eine Sache ist halt sehr gut für uns gewesen. Ich rede jetzt mal über den Ballbesitz und der war nämlich sogar bei 51% für Heidenheim. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv, weil wenn wir nicht das Spiel machen, ihr wisst es, wenn wir nicht den Ball haben und das Spiel machen müssen, ist es für uns immer positiver als andersherum. Das hat uns so ein bisschen in die Karten gespielt. Ja, die Heidenheim hatten ja sogar auch 9 Schüsse insgesamt, aber gar keine aufs Tor. Wir hatten 17 relativ hohe X-Goals. Das war also prima. Sollten wir jetzt auch mal beibehalten, die Kette aus meiner Sicht, auch einfach, weil es die Abstände macht. Da können wir uns immer noch umstreiten, ob stark da spielt Friedel, Koulibaly, Pieper und die beiden müssen ja auch erstmal alle wieder fit werden. Von daher dauert es ja auch noch einen Moment und Stark, der trainiert ja auch gar nicht mehr, der spielt ja nur noch. Also da gibt es ja, glaube ich, genug Möglichkeiten, die letzten 10 Spiele da die ganzen Innenverteidiger durchzukriegen. Wenn man dann auch bedenkt, dass man noch theoretisch in diesem 4-3-3, um das jetzt abzuschließen, mein Monolog, wenn man da noch einen Weiser irgendwann bringen könnte und vielleicht einen Bangula und noch einen Agu dann auf der linken Seite wieder in der Viererkette, dann wäre es so durchaus eine Aufstellung, die auch ganz interessant ist, auch nochmal von weiteren Impulsen, wie ich finde.
Ja. Bin ich 100% bei dir, deshalb gut, dass wir beide uns immer so gut ergänzen. Die Viererkette habe ich natürlich komplett vergessen. Und ich habe mich ja, oder wir haben uns ja schon vorher darüber aufgeregt, dass der neue Trainer nicht das System umgestellt hat, obwohl man immer vorher mit Viererkette gespielt hat. Jetzt ist wieder ein Beweis, auch wenn es in Anführungsstrichen doch nicht disputierlich klingt, nur gegen Heidenheim war. Aber die Viererkette hat halt wieder diesen Sieg gebracht. Und dann muss der Trainer, da gibt es für mich persönlich keine andere Diskussion, da muss der Trainer an der Viererkette festhalten. Das ist schon mal für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Also wenn er jetzt auf einmal wieder auf Dreier- oder Fünferkette umstellt, verstehe ich persönlich die Welt nicht mehr. Ja, dann lass uns doch mal jetzt mal die Thematik anfangen, Sepp. Ich glaube, wir haben jetzt chronologisch das Spiel aufgearbeitet. Wir haben alles zusammengefasst, was wichtig war. Nochmal wichtig, dass der Gegner Heidenheim war und kein besser postierter Gegner in der Tabelle oder der besser drauf war. Ich glaube, dann hätten wir Schwierigkeiten gekriegt. So, Sepp. Wir haben darüber gesprochen, dass der Verein nichts macht, dass nichts von den Spielern kommt, nichts von den Fans kommt. Wie gesagt, nochmal, es wurde widerlegt. Die Mannschaft hat sich mit den Ultras getroffen. Also ich habe gelesen, der Mannschaftsrat, bestehend aus Lean, Stay, Friedel, Bittenkurt und den fünften habe ich jetzt leider vergessen, aber ich habe immerhin schon 4 genannt. Die haben sich also mit den Ultras getroffen, auf jeden Fall. Und ganz wichtig, und nochmal, für mich Gänsehaut, die Capo-Rede, ganz großes Tennis, was der Capo da veranstaltet hat. Auch nochmal darauf eingegangen, warum er die Spieler in St. Pauli weggeschickt hat, was man dann jetzt im Nachhinein doch sehr gut argumentieren kann und nachvollziehen kann. Bevor es da Theater gibt, hat er sie wieder weggeschickt. Also richtig, richtig gut. Also Gänsehaut pur, die Rede, wie er da das Stadion gepeitscht hat und so weiter und so fort. Wie er gesagt hat, man muss nicht weiter draufhauen. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Rede, ich muss das ja nicht wiederholen oder ihn zitieren. Aber Sepp, und jetzt kommt das große Aber, und da müssen wir beiden jetzt leider in die Diskussion gehen. Du siehst wieder, und wir hatten vor der Aufnahme gerade gesprochen, Sepp, und dann kommst du gerade richtig mit deinen Argumenten raus. Du siehst wieder, was wäre der Verein ohne unsere Fans? Was wäre dieser Verein in der speziellen Situation, Tune hat es gesagt, was wäre da, wenn wir diese Werder-Familie nicht hätten? Und das ist für mich wieder das, du wirst es gleich lange erzählen. Was ist mit der Eigenmotivation? Natürlich, alle Grün, wie gesagt, jetzt dann Wonderwall, jetzt haben wir den Capo, der gesprochen hat. Alles super Aktion, man kann stolz sein, Werder-Fan zu sein. Aber Sepp, und dann gebe ich sofort an dich weiter, was ist mit der Eigenmotivation der Spieler?
Scoop, das wüsste ich auch gerne, denn ich hatte, wir haben vorher mal ein paar Sachen, da werde ich jetzt auch gleich noch was zitieren, da habe ich mir ehrlich gesagt wieder aufgeregt, ja. Wieso solche aus, wie nach dem Spiel habe ich jetzt mir keine Kommentare angeguckt, habe das so also im Nachgang noch mal ein bisschen verfolgt, die naja, Deichstube bei Twitter und so weiter, überall. Instagram kann man ja alles lesen, aber wenn ich jetzt hier, ich zitiere das jetzt mal in diesem Fall, ist das aus dem Forum, hier Schmidt via Deichstube zum Ultratreffen diese Woche, er hat uns gepusht, wir wurden nochmal sehr sensibilisiert dafür, was dieser Verein für die Stadt und die Fans bedeutet. Ich bin ein Mensch, der im Sommer seit 6 Jahren hier ist, mir liegt extrem viel an Werder. Und wenn ich sowas hier schon wieder lese, ja, ich hatte mir vor der Aufnahme echt aufgeregt. Ich kann es nicht verstehen, ja. Du bist ein Spieler, der ist 6 Jahre dann da, ja. Du weißt ja, was der Verein für die Stadt und so weiter bedeutet. Du bist Führungsspieler, ja. Du hattest der ganze Verein ist in der Krise, ja. Du hast einen Trainerwechsel und du brauchst dann den Capo, der dir das dann nochmal erzählt, beim letzten Strohhalm Heimspiel gegen Heidenheim, um dich zu motivieren, und hast vorher noch ein Spiel gehabt, wo anscheinend die ganze sportliche Führung bei Werder Bremen nicht in der Lage ist, bei einem kleinen Nordderby dich zu motivieren, dass du hier Vollgas gibst für den Verein. Ich kann das nicht verstehen, weil da sind wir uns einig, das mit dem Capo, alles super, alles großartig, das war jetzt ein Spiel. Den kannst du jetzt hier nicht jedes Spiel aus dem Hut zaubern, genau, und sagen, nochmal und nochmal und nochmal. Sondern das ist jetzt eine einmalige Sache, schön und gut, aber wenn ich dann sowas sehe, der so lange dabei ist, dass der nicht selber die Hacken hochkriegt und da nochmal sensibilisiert werden muss, tut mir leid, ja. Und das ist genau, du hast ja gesagt, die Werder-Fans retten das und das ist einfach eine Katastrophe, dass die sportliche Leitung, und wir hatten das uns ja auch eigentlich gesagt, haben wir eigentlich gedacht, ne, Tune könnte auch für ein Nordderby ein bisschen, ich sag mal, Leidenschaft reinbringen, da war ja gar nichts. Man hat jetzt beim kleinen Nordderby gesehen, und das ist zu wenig. Das sind wieder die Fans, die den ganzen Verein hier sozusagen am Leben erhalten, und das ist ehrlich gesagt zu wenig. Dass die sportliche Leitung so schlecht ist in der Verbindung, dann gucke ich hin, jetzt bin ich ja noch echt sauer, dann gehe ich mir noch mehrere Sachen durch, dann wird hier Tune nochmal zitiert, wie denn die Stimmung in der Kabine ist, dann steht da irgendwie was von Krämpfen, von Stay und so weiter, Erschöpfung. Wenn jetzt Stay mit Krämpfen ausgewechselt wird, dann weiß man, dass er schon ein bisschen was getan hat. Ich weiß nicht, ob Olli Demahn schon so viele Kilometer jemals abgerissen hat. Freunde, wir reden seit 100 Jahren über die scheiß Laufleistung. Jeden Kacktag, ja, die müssen jedes Mal mit Krämpfen in der Kabine liegen, bei jedem Spiel. Das muss die Grundvoraussetzung sein. Ich kann das nicht mehr. Das ist ja hier wieder alles heile Welt und ich reg mich echt darüber auf, wie unfähig der ganze Apparat umherum ist. Sagen wir mal die Fans ausgenommen, aber dieses ganze Sportliche, die haben alle für mich, ja, wenn die so motiviert werden müssen, ja, und dann macht man so ein Bohai zu den Aussagen, ja, nachdem man, also es ist jetzt ja kein super Spiel gewesen, weißt du, wurde jetzt, das war ja kein Befreiungsschlag. Hast du die Chancen darüber gesprochen, wenn wir jetzt hier 4-5-0 gewinnen, wo dann die Laola durchs Stadion rollt aufgrund der überragenden Leistung, ja, wo du Spielzüge siehst, die du seit 10 Jahren nicht gesehen hast, auch alles gut. Aber sowas hier, also die müssen sich wirklich umgucken, dass die mal wieder ihre Moral da auf die hinkriegen und gegen Union Berlin nicht das große Erwachen kommen. Also so eine Schwachsinnsäußerung wieder von den ganzen sportlichen Führungen. Also da bin ich echt, echt sauer, trotz des schönen Erfolgs, wo ich mich auch drüber gefreut habe, aber tut mir leid, Scoop. Das können nicht immer die Fans regeln, es muss mal die Mannschaft regeln, die kann es anscheinend nicht.
Teile ich die Meinung mit dir 100%ig, bin ich bei dir. Nochmal, liebe User, versteht euch bitte nicht falsch. Die Aktion des Capos fanden wir überragend. Also richtig, richtig gut. Nochmal, Gänsehaut. Ich sage es jetzt das 7. Mal. Ich habe Gänsehaut im ganzen Körper gehabt, als ich die Rede vom Capo gehört habe. Und der hat ja das Stadion richtig, richtig angezündet. Aber uns beiden, jetzt sagt ihr wahrscheinlich, viele schreibt es in die Kommentare rein, ihr seid nur am Meckern. Jetzt gewinnen wir mal ein Spiel und ihr seid wieder nur am Meckern. Aber das ist doch wirklich so, und da muss ich dem Sepp leider positiv beipflichten. Was ist mit einer Eigenmotivation? Es ist super, dass wir diese Fans haben. Wir können stolz auf diese Fans sein. Jeder einzelne Werder-Fans musst du im Arm immer sagen, danke für die Unterstützung, alles gut. Finde ich alles super. Aber warum muss es erst so weit kommen? Warum muss es erst so weit kommen? Wo sportliche Führung, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Nochmal. Ist das Wort fällt jetzt auch das 3. Mal. Was ist mit einer Eigenmotivation? Wir stehen auf Tabellenplatz 17, es kommt Heidenheim. Da muss der Capo erst unter der Woche sich mit der Mannschaft treffen, damit die Mannschaft da motiviert ist, da wieder rauszukommen. Und Ich habe keine Psychologie studiert, gar nichts. Wenn einer das gemacht hat, bitte auch in den Kommentaren bitte reinschreiben, wenn das dann so sein muss. Aber ich kann dieses, ich bin total beim Sepp. Ich bin froh, super geil. Ich möchte auch, dass wir weiter erste Liga spielen. Ich fand den Tune auch, wie der sich gefreut hat, mit Arme hoch, mit seinen Strahlen im Gesicht. Das hat mir alles Riesenfreude gemacht. Das hat mir wirklich alles Riesenfreude behauptet. Was wäre gewesen, wenn wir dieses Spiel verloren hätten, liebe User? St. Pauli gewinnt, Mainz holt einen Punkt. Die einzigen, die auf Deutsch gesagt verkackt haben, sind die Wolfsburger. Und sonst Gladbach gewinnt das Heimspiel. Also wie wichtig war dieser Sieg? Wie würden wir jetzt hier sitzen, wenn wir das Spiel verloren hätten? Dann wäre, glaube ich, dann wäre der Abstieg schon besiegelt. Dann noch das Spiel verloren nach den vergebenen Chancen von Schmidt und Milosevic. Ich glaube, dann würden wir jetzt komplett anders hier sitzen. Deshalb, wir sind froh, wirklich, wir sind froh. Ich will auch weiter erste Liga Fußball nächste Saison gucken. Wir sind froh darüber. Wir sind auch froh darüber, dass der Capo sich dahingestellt hat. Aber was uns, wir sind da sehr kritisch. Das weiß ich auch, liebe User, dass wir total kritisch sind. Aber was ist mit einer Eigenmotivation? Und warum kriegt der Verein das nicht hin, dass die Spieler nicht von selbst motiviert sind, da reinzugehen? Warum müssen das erst die Fans machen? Nochmal, großes Lob an den Capo. Jetzt aber nächste Diskussion, Sepp, die ich mit dir aufmache. Der Capo stellt sich da hin, motiviert das ganze Stadion. Ich finde, dass der Capo in der Hinsicht auch auf einmal total viel Macht hat, oder? Also, ich hau auch einen raus jetzt. Clemens Fritz und der Capo steht für mich gerade auf einer Stufe. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die beiden stehen für mich gerade auf einer Stufe. Weil der Capo war mitverantwortlich, dass wir diese 3 Punkte gegen Heidenheim holen. Clemens Fritz ist für mich derjenige, wo man von außen, man weiß nicht, was intern abläuft, ganz klar. Aber die Macht der Ultras durch diese Aktion, selbst meiner Meinung nach, ist extrem hoch geworden. Und ich glaube, der Verein Werder Bremen muss sich jetzt ducken, in Anführungsstrichen ducken, ich mache das immer metaphorisch, der muss sich ducken, wenn der Ultra jetzt was will. Wenn die Ultra-Gruppierung jetzt irgendwie was vorhat, ich glaube nicht, dass der Hauptverein Werder Bremen dann sagen kann, Jungs, das dürft ihr nicht machen. Verstehst du, was ich meine? Machtabgabe. Ich finde, der Verein hat Macht abgegeben. Wie siehst du das? Um die Diskussion mal aufzumachen.
Ja, absolut. Also klar, du hast ja gesagt, super, ich habe dir ja mal geschrieben, nochmal darunter, vielleicht sollte er mal als Trainer fungieren und wenigstens die Mannschaft vor dem Spiel oder in der Halbzeit mal heiß machen, weil er es anscheinend kann. Du hast es ja gerade super beschrieben. Und auch mit der Gänsehaut, also richtig cool. Auch wie flüssig der das da runtertrellert, da seine 3-4 Minuten, richtig, also gut ab. Ne? Aber klar, du hast die Macht in die Hände der Ultras gegeben. Ja, du darfst dich nicht beschweren, wenn die nächste halbe Million als Rechnung wiederkommt von Bengalos. Und wie du sagst, also ich finde den Vergleich sehr gut. Du hast gesagt, sportliche Leitung, ja. Und das ist ja, das regt mich ja auf. Warum ist aus der sportlichen Führung inklusive Trainerwechsel sind wir so schlecht, dass so eine Rede, in Anführungsstrichen, keiner reden kann? Ja? Muss es der Capo machen, um das zu retten? Muss er das machen? Das ist das halt, was ich mich einfach... Also ich meine, warum machst du einen Trainerwechsel? Genau für solche Effekte, ne? Und wo ist denn, du weißt doch selber, dass ein Klaus Allofs früher immer mal hier wieder hingegangen ist, ja? Oder redet über euch bei den Bayern mit dem Bankett reden oder so, bei Champions League Sachen, ne? Da muss doch was kommen. Deswegen, warum haben wir auch über Trainingslager gesprochen? Warum haben sie über dies und jenes gesprochen? Durch verschiedene Maßnahmen. Und da kommt nichts und es ist wieder der Verein, es sind wieder die Fans und nicht der Verein, die das retten. Und es ist alles abgegeben jetzt.
Du hast es komplett treffend gesagt, Sepp. Pyrotechnik. Wenn wir Pyrotechnik zünden, dann soll der Verein mal zu den Ultras sagen, und du, was macht ihr da? Ja, dann sagt der Capo, hallo, was habe ich denn vom Heidenheim-Spiel gemacht? Was wollt ihr von uns? Auf jeden Fall. Also, ne, geben und nehmen sozusagen, auch wenn es dem Verein teuer zu stehen bekommt. Und ganz, ganz wichtig, Sepp, einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade erwähnt hast, den ich hier nochmal ganz groß rausbringen will. Diese Rede, das war's jetzt, das kannst du jetzt nicht nochmal machen. Die Rede ist jetzt Feierabend. Du kannst jetzt nicht, wenn es am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund geht, ich glaube nicht, dass der Capo sich dann wieder hinstellt und 8 Minuten redet, weil das Thema ist jetzt aufgebraucht. Dann musst du wieder eine andere Aktion machen. Ich spreche gerade den letzten Spieltag an, da spielen wir gegen Dortmund. Ich hoffe natürlich, dass wir da schon gerettet sind und 4 Punkte Vorsprung auf Platz 16 haben. Aber ich meine jetzt so, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieses Ding kannst du nicht wiederholen. Das Ding ist jetzt einmalig durch. Du hast gegen Heidenheim gewonnen. So, wir wollen es alle nicht hoffen. Verlierst du in Union Berlin, ist es wieder ein total wichtiges Spiel. Man weiß nicht, wie St. Pauli gespielt. Vielleicht gewinnt Wolfsburg dann nächste Woche doch auch mal. Wir verlieren in Union Berlin. Ist es das Spiel vor Mainz, das Heimspiel gegen Mainz, gegen direkten Konkurrenten, ist es wieder Platz 17. Du stehst wieder auf dem Abstiegsplatz, auf dem direkten. Da kann der Capo doch nicht wieder eine vierminütige Rede halten. Und das ist also auch wichtig, dass es extrem weitergeht. Es muss Union Berlin muss brennen. Und wir wissen alle, wie scheiße schwierig es ist, in Union Berlin zu spielen. Ich habe die Statistik im Hinterkopf. Ich werde das natürlich auf meinem Zettel wieder vorstellen. Aber ich meine, wir hätten auch erst ein einziges Mal in Union Berlin gewonnen. Ein einziges Mal. Und du weißt, was da los ist. Auch wenn es für die eigentlich um nichts mehr geht. Die sind so gut wie durch. Natürlich wollen die auch noch ein paar Punkte holen, logischerweise. Gerade Steffen Baumgart, der Trainer, der wird was fordern. Aber es wird ein ganz, ganz schwieriges Auswärtsspiel. Und nochmal, danach sollten wir da verlieren. Sollte Wolfsburg gewinnen, dann sind wir wieder gleiche Situation. Was machen wir dann?
Ja, absolut. Das ist genau das Thema. Deswegen muss natürlich jetzt auch viel kommen. Ja, wir haben ja nicht mehr trainiert, wir haben nichts mehr gemacht. Und jetzt habe ich leider das Problem. Deswegen, warum sind wir auch wieder so? Weil wir den Verein so lange kennen. Wir haben einfach die Befürchtung, dass sie sich bei ausruht. St. Pauli hat sich ja nicht ausgeruht auf den Sieg gegen uns, weil die haben in Hoffenheim dann gewonnen. Ja. Was uns ja fehlt, gegen so eine Mannschaft mal zu gewinnen. Ja, also das wäre jetzt ja auch mal wichtig, zum Beispiel Union zu schlagen oder andere Teams. Und du musst auch mal bedenken, guck mal, wo wir jetzt herkommen. 15. Spieltag, das will ich euch nochmal sagen, da hatten wir 17 Punkte, waren Tabellenplatz 10. Da haben wir dann 0-0 gespielt in Augsburg. Augsburg war danach 15. mit 14 Punkten, 3 Punkte Abschied. Mainz hatte 8 Punkte. Die waren Tabellenletzter. 8 Punkte. Nochmal für euch. 17 Punkte wir. Mainz 8. Nach 15 Spieltagen, ja. Und Augsburg, wie gesagt, 14 Punkte, 3 hinter uns. Jetzt die Tabelle nach 24 Spieltagen. Mainz mittlerweile vor uns bei 23 Punkten, ja. Da denkt man bei Mainz manchmal, so habe ich immer so das Gefühl, ich auch so, ach okay, die jetzt soll nicht mehr so stark die Mainz sein und hin und her. Aber wo die herkam, die hatten 8 Punkte nach 15 Spielen, ja, was die alles geholt haben und sind jetzt trotzdem vor uns. Augsburg, die spielen ja, die sind ja quasi in einer Gruppe mit Eintracht Frankfurt, die sind ja nur 3 Punkte, die haben 31 Punkte mittlerweile. So, das heißt, da müssen wir jetzt hin. Das, was die gemacht haben, das fehlt uns ja. Das ist jetzt eigentlich die Maßstabe für die nächsten 10 Spiele. Und da müssen wir jetzt dringend die Punkte holen und ja, so wie wir es gesagt haben, kein Capo, kein Hin und Her. Das muss auch eigentlich ohne Fans jetzt gehen. Das muss jetzt mal die Mannschaft, der Verein zeigen, dass er halt auch ohne die Fans in Anführungsstrichen die Punkte holen kann. Weil sonst kommst du da unten nicht raus. Und du hast es angesprochen, Wolfsburg schlittert ja so rein, aber ja, du musst doch gegen Wolfsburg spielen, du musst noch gegen Mainz spielen. Alles direkte Konkurrenten in Anführungsstrichen.
Ja, ganz wichtiges Spiel auf jeden Fall gegen die. Du musst da die Punkte holen. Ne? Das ist halt so. Wir haben, glaube ich, von oben, Sepp, noch in den nächsten Spielen, mal kurz vorschauen, wir haben Dortmund, Stuttgart und Leipzig noch von oben und sonst hast du eigentlich Mannschaften, ich hätte keine Mannschaft vergessen, wo du eigentlich auf Augenhöhe bist. Wie wir gerade schon gesagt haben, Union Berlin, Wolfsburg, Mainz, Augsburg kommt noch zu uns am vorletzten Heimspiel auf jeden Fall.
Hoffenheim haben wir noch.
Okay, Hoffenheim ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer. Oh, sorry, da habe ich natürlich vergessen. Okay, Hoffenheim, Leipzig, Dortmund hast du noch von oben. Das ist natürlich Stuttgart, das ist natürlich doch nicht so einfach und dann 6 gleichwertig. Aber ich sag mal so, wir haben jetzt 22 Punkte. Also mit 35 bleibst du drin. Also du musst, meiner Meinung nach, bleibst du mit 35 drin. Du musst also definitiv noch 13 Punkte holen. Das ist halt so. Ne? Und du musst, die direkten Konkurrenten musst du sowieso schlagen. Aber man hört ja immer mehr von den sogenannten Experten, wenn man Doppelpass hört, Kicker liest und so weiter und so fort. Also die tippen uns ja alle auf Platz 16 Relegation. Ne? Und dann guckt ihr aktuell an, was dann passiert. Ne? Dann würden wir gegen Darmstadt spielen, gegen unseren Ex-Trainer Kohfeldt. Solche Geschichten schreibt er eigentlich auch wieder nur der Fußball. Ne? Definitiv. Aber ich möchte nicht, dass wir in die Relegation kommen. Ich möchte, dass wir Tabellen 15. werden. Und da müssen halt die Spiele, gerade das Heimspiel gegen Mainz muss gewonnen werden. Heimspiel Augsburg muss gewonnen werden, Heimspiel Mainz muss gewonnen werden. Da gibt es gar kein Vertun. Die Spiele musst du gewinnen. Wenn du nicht in die Relegation noch absteigen willst.
Genau, du musst, wie du gesagt hast, 13. Nehmen wir jetzt mal 4 Siege. Nehmen wir jetzt mal nur die Heimspiele. Du hast Mainz als Heimspiel, du hast Leipzig. Vielleicht schon schwierig. Nordderby wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Sagen wir mal, ne? Dann hast du das Augsburg und das Dortmund. So, wenn wir jetzt mal Leipzig und Dortmund ein bisschen ausklammern, wären dann im Endeffekt drei Siege zu Hause. Ne? Da musst du aber in Union gewinnen, in Köln oder in Wolfsburg oder in Hoffenheim oder beim VfB Stuttgart.
Ich sag mal, in der aktuellen Situation, Sepp, musst du, also aktuelle Situation wie Heidenheim, in der aktuellen Situation musst du in Wolfsburg gewinnen. Da gibt es gar kein Wenn und Aber. Wie schlecht ist die Mannschaft zurzeit? Und da kann doch nicht Werder Bremen wieder die Mannschaft sein, die Wolfsburg aufbaut. Das ist ja auch wieder typisch. Deshalb, aktuell musst du in Wolfsburg gewinnen. Da gibt es gar keinen Vertun. Nur mal zum Punkt. Ein Punkt ist sogar zu wenig in Wolfsburg. In der aktuellen Situation, wenn du da unten rauskommen willst, musst du die 3 Punkte in Wolfsburg holen. Ausrufezeichen. Sogar 3 Ausrufezeichen.
Ich würde sogar sagen, im ganzen März sind die Spiele bei Union Berlin gegen Mainz und in Wolfsburg. Danach ist ja Länderspielpause. Da darfst du kein Spiel mehr verlieren jetzt von den 3. Und musst eigentlich 6 plus Punkte holen. Ne? Also,
genau.
Sonst ist, genau, ist unten der Ofen da auch vorbei. Ja.
Nicht verlieren ist die falsche Aussage, Sepp, genau, weil dann hättest du 3 Punkte. Also du musst natürlich auch 2 Siege davon holen. Bin ich hundertprozentig bei dir. Du musst definitiv 2 Siege holen. Das ist so.
So, von daher, alles natürlich nicht ganz so einfach. Ne? Aber jetzt seht ihr auch vielleicht, warum, klar, bei aller Begeisterung für den Sieg. Und wir freuen uns ja auch nach dem Spiel, auch mit den Phasen, wie du es beschrieben hast. Denkst du dir, normalerweise musst du das Spiel ja verlieren, weil du diese riesigen Torchancen verballert hast. 1000% Ring, aber holst es nachher dann wieder raus. Machst es auch wirklich gut, muss man ja sagen. Ne? Spielst es aber dann auch leider nicht ganz kontrolliert. Wie gesagt, das ist jetzt kein 3-0, 4-0, der so da durchgeht, sondern man verballert dann noch die Chancen und kommt durch ein Eigentor dann schlussendlich in den letzten Minütchen dann noch über die Runden. Alles gut. Seine Abwehr war auch recht stabil aus. Da war die Gegenwehr oder Ding Chi und Konsorten waren jetzt da nicht so gefährlich für uns. Aber jetzt muss es halt weitergehen. Jetzt müssen wir das, was wir jetzt einfordern, und danach können wir auch hier sitzen und sagen, okay, super, hat alles funktioniert. Ja, Campo hat anscheinend die Mannschaft angezündet, auch für weitere Spiele. Auch sehr gut. Aber man muss auch kritisch mit den Sachen umgehen. So wie wir auch darüber gesprochen haben, was ist mit der sportlichen Leitung? Warum hat die keinen Zugriff auf die Mannschaft? Warum muss hier jemand, der 6 Jahre schon da ist, noch irgendwie dem was gesagt werden? Ja, Romano-Aussage, schon sehr schwierig. Und warum hat Stay nicht jedes Spiel? Und das ist ja Laufleistung. Ganz kurz noch zu euch, weil zu den anderen Spielen. Sieg, ich habe mal geguckt, Sieg gegen Gladbach, mehr gelaufen. Sieg gegen Wolfsburg, mehr gelaufen. Einzig, Niederlage gegen Leipzig, auch mehr gelaufen, aber auch nur 50 Meter. Ja? Also ich sag jetzt mal, könnte auch eine kleine Rundung sein. Das waren eigentlich die Sachen. Und ansonsten sind wir bei allen Spielen weniger gelaufen. Das muss ja erstmal reinziehen. Wir schaffen es also bei 24 Spielen jetzt mit dem, also Entschuldigung, ich habe die rausgerechnet, wo es eine gelb-rote Karte und so was gab, wie zum Beispiel Freiburg, wo wir auch mehr gelaufen sind. Also müssten es dann irgendwie vielleicht 22 Spiele sein, aber ne, könnt ihr selber zusammenrechnen. Bei einer Handvoll Spiele ist das nur, wo wir bei 11 gegen 11 überhaupt mehr laufen als der Gegner. Ist schon traurig. Das ist schon traurig. Und wir hatten ja vorher das Thema, wie kann man gegen Bayern da irgendwie 125 Kilometer oder 123 Kilometer laufen und dann im kleinen Nordderby direkt 13 Kilometer weniger oder 15, keine Ahnung. Ne?
11 weniger. Ja, aber also, wir haben ja auch Horst Steffen als Trainer verpflichtet, der halt für seine Laufleistung bekannt war. Nochmal Elversberg, ich habe es auch schon 20 Mal hier in diesem Podcast gesagt, war immer die zweitlaufstärkste Mannschaft der zweiten Liga, 2 Saisonen hintereinander. Da kommt der Horst Steffen zu uns und dann funktioniert das mit der Laufleistung auch nicht. Mal kurz ein Nebensatz, Sepp, ist das normal, dass so ein Ex-Trainer sich gar nicht mehr meldet, dass man von dem auf einmal gar nichts mehr hört? Nur so als Nebenkriegsschauplatz, den ich hier gerade mal aufmache, von dem man, ist das bei den anderen, ich weiß gar nicht, ist das bei den anderen Trainern auch so, hört man von denen auch nichts dann danach irgendwie? Kein Interview, aber der wird wahrscheinlich jede Interviewanfrage abblocken, ne? Will er wahrscheinlich gar nicht.
Ja, also ich glaube schon, vielleicht sagt er da jetzt so Richtung Ende März vielleicht mal was, so in einer Länderspielpause, aber das ist jetzt ja auch nicht so der Trainer, der vorher so einen medialen Fokus war, hätte ich jetzt gesagt, weißt du, ist jetzt, der dann irgendwie dann halt kommt, aber auch gern eingeladen wird bei der nächsten Doppelpass-Sportstudio.
Ja, na klar.
Ne? Ja. Also, ich glaube, der tauchte da fast ja nie auf, von daher kommt er bestimmt nicht dabei rum. So,
ja.
Dann wollen wir noch zum Abschluss kurz drüber reden, Regionalliga Nord, ja, auch mit Unterstützung quasi der Bonchovic zum Beispiel, der noch Einsatzminuten hatte, haben wir es nicht geschafft, gegen HSC Hannover über ein 0-0 hinauszukommen. Aber bleiben wir dann nach 22 Spieltagen Tabellenzehnter mit 27 Punkten. Und Hannover hat 24, auch bei 22 Spielen, wobei wir aktuell sogar schon den 24. Spieltag hatten. Ihr habt es ja mitbekommen, wir haben einige Ausfälle gehabt. Spiele wurden ja abgesagt des Öfteren. Von daher sieht so die Tabelle aus. Frauen hatten ja Pause. Ansonsten Scoop, aufgeregt haben wir uns genug. Freut auch. Weiter geht's dann in der Vorbereitung, hoffentlich mit einer Viererkette und vielleicht auch ein bisschen mehr Personalmöglichkeiten, man weiß ja nicht, ne? Bangula, vielleicht ist der auch dann schon wieder so fit, weiß jetzt nicht, was mit den Verletzten und Koulibaly so, könnte auch bald wieder kommen, ne? Da muss man mal schauen. Dann würde ich sagen, Ende der Woche legen wir los, dann müssen wir die Capo-Rede halten, Scoop, ne? Damit die Mannschaft motiviert ist. Oder einer von euch, ja, ich bin ja auch so eine riesige Antwort da reinschreiben, sind wir mal gespannt nach dem Sieg und hier nach dem Kommentar. Gibt es auch so viele Aufrufe oder nicht? Schauen wir mal rein. Würde uns natürlich freuen. Ansonsten euch gerne eure Meinung natürlich dazu. Auch freut ihr euch nur, seid ihr jetzt noch kritisch, alles da rein. Abo da lassen, Kanal liken und so weiter und so fort. Viel, viel Spaß und dann bis Ende der Woche. Ciao, ciao.
Ja, mein Rausschmeißer ist einer der schönsten Rausschmeißer, die ich hier in unserer 4,5-jährigen Dauerphase unseres Podcasts gemacht habe. Ich habe zufälligerweise auf Instagram gesehen, die Feier des 37. Geburtstags von Laura von Torra. Laura von Torra ist ja kein Italien bekannt, eine sehr, sehr gut aussehende Moderatorin, die ja auch Werder-Fan ist und so weiter. Und dann hat sie, auf Instagram sieht man so eine zweiminütige Rede von ihr, dass sich bei allen bedankt, dass sie da sind und so weiter, dass sie alle eingeladen hat, die sie im Leben begleitet haben und so weiter, dass sie sich über jeden Gast freut und so weiter und so fort. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der ging für mich runter. Die sieht nicht nur gut aus, sie ist nicht nur intelligent, sie ist auch einfach nur super. Sie hat gesagt, was ich mir zu meinem 37. Geburtstag wünsche, ist der Nichtabstieg von Werder Bremen. In diesem Sinne, Laura, du bist mit Abstand die Beste. Lebenslang grün-weiß.
Das Einzige, was ich mir wünsche zum Geburtstag, ist der Klassenerhalt von Werder Bremen. So, in diesem Sinne.
Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Stein wie auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Stehen zusammen als Green White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Weiße Fahne.